Ja, schönen guten Morgen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich Kapitel 3 im Daniel letztes Mal bei euch besprochen habe, dass wir darüber gehört haben. Das heißt, heute käme Kapitel 4. Das Thema ist immer noch Gott anzubeten. Ein ganz zentraler Punkt, der im Daniel herausgearbeitet wird, an vielen, vielen Beispielen, ja, verbildlicht wird, visualisiert wird, dass man sich das merken kann, dass man versteht, was Gott meint. Denn Gott unterrichtet uns nicht in dogmatischen Vorlesungen, sondern durch Geschichten des Lebens, durch das wirkliche, ganz persönliche Leben eines jeden Einzelnen. Nebukadnezar, der damals mächtigste Mann, ist weit gekommen. Oder sagen wir es mal anders. Gott war weit gekommen mit ihm. Er hatte ja sein Volk Israel versetzt in eine Gefangenschaft nach Babylon. Aber nicht, um dieses Volk auszuschalten, sondern auch es zu benutzen als ein Zeugnis für den Gott, der wirklich Himmel und Erde regiert. Und Nebukadnezar hatte schon so einige Dinge verstanden. Ja, da gibt es einen höchsten Gott, da gibt es einen Gott der Götter, einen, der die Geschicke dieser Welt leitet und der am Ende sein ewiges Reich aufrichten wird. Und jetzt gerade hat es ein tolles Erlebnis, also ein ganz tiefgründiges Erlebnis gegeben, war ja diese Statue, vor der alle Würdenträger, alle Räte, alle Statthalter, alle Fürsten seines Reiches niederfallen sollten, es anzubeten. Es gab 3 Männer von den Gefangenen, Judas, Schadrach, Meschach, Abednego, die hatten sich geweigert, auch auf die zweite Chance, die ihnen der König gegeben hatte. Sie wurden in den Feuerofen geworfen, wo der König dann entsetzt feststellen muss, haben wir da nicht 3 Männer reingetan? Wie kann es sein, dass ich 4 sehe, die frei im Feuer umhergehen? Er ruft sie raus, alle Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte kommen zusammen. Sie begutachten diese 3. Ihre Leiber sind völlig unversehrt. Ihre Mäntel, da ist nichts passiert. Ihren Haaren sind nicht ein bisschen versengt. Sie riechen an ihnen. Da ist noch nicht mal der Brandgeruch an ihnen festzustellen. Also das war schon ein öffentliches, ein tiefgreifendes Geschehen, was da passierte, vor aller Öffentlichkeit. Und Nebukadnezar zieht einen Schluss daraus und er war gut. Er sagte, darum lobe, also Nebukadnezar sprach, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs, Abednegos, der seinen Engel gesandt hat, seine Knechte zu erretten, weil sie ihm vertraut hatten und weil sie dem Gebot des Königs nicht gehorcht hatten, sondern sie gaben ihren Leib preis. Sie wollten keinem anderen Gott ehren als alleine ihren Gott. Aber das ist doch gut, oder? Da hat Nebukadnezar, dieser heidnische König, doch was ganz Zentrales erkannt. Das ist der Gott des Himmels war, der diese 3 gerettet hat. Und dass es gut ist, diesen Gott zu verehren. Und er gibt dieses Gebot raus, von dem haben wir letztes Mal schon gehört, dass er sagt, wenn irgendeiner diesen Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der wird in Stücke gehauen. Sein Haus wird zu einem Schutthaufen. Wehe, wenn einer diesen Gott lästert und schlecht von dem Gott Schadrachs, Meschachs, Abednegos spricht, diesem Gott Israels, dem höchsten Gott. Und dann ehrt er noch diese 3, setzt sie in höchste Würdenämter ein. Und er stellt fest, es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Also ganz nah am Evangelium. Es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Ja, er hat seinen Engel geschickt. Wir würden sagen, er hat seinen Knecht geschickt. Und wir wissen, wen er da geschickt hat, nämlich Jesus. Und keiner kann so retten. Und er will diesem Gott die Ehre geben. Er gibt sie ihm auch. Und er verbietet diesen Gott zu lästern. Ist Nebukadnezar eigentlich ein bekehrter Mann? Ist er jetzt durchgekommen zu diesem Gott, dem wahren Gott? Er hatte ja eine riesige Sammlung von Göttern da in seinem Schatzhaus. Babylon, die Stadt der 1000 Götter. Und jetzt öffentliches Bekenntnis, gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Der Rettergott, das ist dieser höchste Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Was meint ihr? Ist das ein geretteter Mann jetzt? Wie beurteilt ihr diese Theologie, die ihr da öffentlich äußert? Also das sollte mal der Präsident der Vereinigten Staaten so sagen oder der chinesische Präsident. Jinping heißt er, glaube ich. Ja. Ping. Ja. Oder Angela Merkel. In aller Öffentlichkeit, es gibt keinen Gott, der so rettet. Und ist es nicht auch gute, brüdergemeindliche Theologie? Er spricht gar nicht von sich. Nein, er schaut weg von sich. Er schaut nur zu diesem Gott. Und was meinst du? Ein Geretteter oder fehlt noch was Entscheidendes? Ihr könnt es ja mal für euch selber beantworten. Gott gibt uns eine Antwort, weil er mit diesem guten Mann noch nicht fertig ist. In seiner Gnade möchte er ihn nämlich doch noch ein Stückchen weiterführen. Aber das war gar nicht so einfach. Weil alles das, was Nebukadnezar hier erkennt, was er erlebt hat in dieser dramatischen Geschichte, mit diesen drei Freunden, mit diesem Feuerofen, mit dieser öffentlichen Demonstration der Rettungsmacht, der Macht Gottes überhaupt, da fehlte ein entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Punkt. Es war alles richtig. Aber es war nicht persönlich. Und um das deutlich zu machen, geht Gott mit diesem Mann noch einen Schritt weiter. Nicht nur um diesen Mann zu retten, sondern um alle die zu retten, die das hören. Und das nächste Kapitel ist eins der, ein ganz großartiges persönliches Zeugnis. Heute würde man das in Facebook oder Twitter oder wie das heißt, alles veröffentlichen. Mit ein paar Bildern dabei. Nebukadnezar veröffentlicht das auch. Er lässt einen Rundbrief schreiben. Er schickt Herolde hinaus in sein ganzes Reich, die eine Botschaft verkündigen. Das, was er ganz persönlich erlebt hat. König Nebukadnezar, allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde, Friede zuvor. Das ist die Einleitung seines Briefes, der dann geheroldet wird. Es gefällt mir, also ich möchte gerne die Zeichen und Wunder verkünden, die Gott, der Höchste, an mir getan hat. Vorher sprach er immer von dem Gott Schadrachs, Meschachs, Abednegos, ihr Gott, der ist es, der macht es. Und jetzt sagt er, was Gott an mir getan hat. Ja, er fängt an, von sich selber zu sprechen. Er merkt, er hatte gelernt, er hatte begriffen, durch ganz einschneidende Erfahrungen, dass er selber gemeint war. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für. Er hatte diesen Gott als den Herrn und Herrscher über allem erkannt. Das war ja sein ganz persönliches, seine Stärke und seine Schwäche zugleich, denn er war ja Nebukadnezar. Der mächtigste Herrscher dieser Zeit. Einen mächtigeren hat es nie vorher gegeben. Und nun erkennt er genau an diesem Punkt, es gibt da einen, der ist noch mächtiger. Sein Reich ist über all dem, ist über meinem Reich. Seine Herrschaft ist über meiner Herrschaft. Seine Herrschaft währt für und für. Und dann geht das los. Ich, Nebukadnezar. Also ganz betontes Ich. Ich habe Folgendes erlebt. Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat an mir gehandelt. Und ich reagiere auf das, was Gott an mir getan hat. Zutiefst persönlich, individuell. Zwischen Gott und ihm hat etwas stattgefunden, ist etwas passiert. Und er berichtet darüber. Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Ja, was wünscht man sich mehr? Er, so ein Friedefürst. Er war kein Kriegstreiber. Es war Frieden, es war Ruhe, es war endlich gut in der Welt. Endlich konnten alle mal unter ihrem Weinstock leben. Es war Ruhe und es war Frieden. Wunderbar. Seine Herrschaft war eine gute Herrschaft. Aber da hat er einen Traum. Ein Traum, der ihn zutiefst erschreckte. Gedanken, die er auf seinem Bette bekam, in einer nächtlichen Vision, tiefe Unruhe, die ihn erfasste. Er befiehlt all die Weisen Babels, dass man sie vor ihn bringt. Sie sollten ihm den Traum deuten. Man brachte also all diese Gelehrten, Zeichendeuter, diese Weisen vor ihn. Er erzählte ihnen den Traum und sie hatten keine Antwort darauf. Keiner konnte es sagen. Am Ende holte Daniel, der Belshazzar von ihm genannt wurde nach dem Namen seines Gottes, Bel, der oberste Gott Babylons oder Marduk, wie er auch genannt wird. Und er wusste, dass der Geist der heiligen Götter, so sagte er das, er wusste noch nicht vom Heiligen Geist, aber er sagt, der Geist der heiligen Götter ist in diesem Mann. Und er ist fähig, Zeichen zu deuten. Warum? Weil der Geist der Götter in ihm ist, ja, weil der Heilige Geist an ihm wirkt, nicht aus sich selbst heraus. Und Daniel soll ihm sein Traumgesicht deuten. Und da erzählt er ihm, was er geträumt hat, wie er auf seinem Bette lag und wie er diesen großen, mächtigen Baum sieht, der immer größer wird, immer mächtiger, der bis zum Himmel reicht, der vom Ende der Erde gesehen werden kann, der grünes Laub hat, voller Früchte, sodass die Tiere des Feldes unter ihm Schatten finden, die Vögel des Himmels in seinen Ästen. Und wie dann ein heiliger Wächter vom Himmel herabkommt, ein Wächter, also irgendein himmlisches Wesen. Und er rief laut und spricht, haut den Baum nieder, schlagt ihm die Äste ab, streift ihm das Laub ab, zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, sich zerstreuen, die Vögel von seinen Zweigen fliegen. Doch lass den Stamm mit seinen Wurzeln, also den Wurzelstock, lasst ihn über. Legt ihn in eiserne und bronzene Ketten. Mitten auf dem Gras des Feldes, unter dem Tau des Himmels. Er soll seinen Teil haben mit den Tieren des Feldes. Und nehmt ihm das menschliche Herz. Gebt ihm das Herz eines Tieres. Bis 7 Zeiten über ihn hinweggegangen sind. Nehmt ihm das Herz eines Menschen. Nehmt ihm das menschliche Herz weg. Brutal, ne? Da kommt dieser Wächter und er sagt, zerschlagt nicht nur diesen Baum, streift alles ab, hackt die Äste ab, nehmt sein menschliches Herz heraus, gebt ihm das Herz eines Tieres. Okay, lasst den Wurzelstock in der Erde, in Ketten, in Eisen, in Fesseln. Lass 7 Zeiten über ihn gehen unter dem Tau des Himmels. Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist ein Gebot der Heiligen. Der Wächterrat. Weiß nicht, ob ihr Nachrichten gehört habt. Letzte Woche, da hat der Wächterrat beschlossen, ist euch das aufgefallen? Einen Mann namens Raisi zum Präsidenten zu machen in dem Gebiet dort, wo das hier auch alles passiert. Der Wächterrat. Das ist diese Islamische Republik unter Khomeini, wo ein Wächterrat, das sind Juristen, 12 Leute sind das, die beschließen, was zu tun ist. Und die hatten beschlossen, wer zur Wahl aufgestellt wird. Und die hatten auch mehr oder weniger beschlossen, wer gewählt wird. Und da ist dieser Raisi gewählt worden, der Wächterrat. Und hier haben wir das auch. Das ist ein alter orientalischer Begriff. Aber Gott hat auch einen Wächterrat. Und Gott hat beschlossen. Hat das beschlossen, dass das passieren soll, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will. Und er kann einen Niedrigen darüber setzen. Das ist das Ziel des Wächterrates im Himmel gewesen. Und das ist das Ziel, das Gott verfolgt, dass die Lebenden erkennen, es gibt einen, der über all dem ist. Nebukadnezar war ein mächtiger Mann, war ein herrlicher, ein guter König. Es war ein Friedekönig. Aber Gott hat auch die Fähigkeit, einen Niedrigen über die Reiche zu setzen. Und nun nimmt er so einen Niedrigen. Und macht einen Hohen zu einem Niedrigen. Und Nebukadnezar sagt, ja, das habe ich geträumt. Das beunruhigt mich. Er ahnte vielleicht schon, dass er da drin vorkommt in diesem Traum. Und ich habe dich geholt, Daniel, damit du mir kundtust, was die Bedeutung ist. Denn der Geist der heiligen Götter ist in dir. Also er wusste, von Gott muss die Antwort kommen. Und Daniel, als er das hört, der erschrickt, der ist fertig. Der kriegt erstmal kein Wort raus. Der muss sich erstmal wieder sammeln. Und sagt, ja, oh, Gott segne den König. Das, was du geträumt hast, das möge doch deinen Feinden passieren. Nebukadnezar ermutigt ihn, sagt, nee, erzähl mal, was bedeutet das? Ach, mein Herr, der Baum, den du gesehen hast, der groß ist, der mächtig ist, der wächst bis an den Himmel, der gesehen wird bis ans Ende der Erde, der dieses wunderbare Laub hat, diese Früchte, von dem sich alle nähren, in dessen Schatten sie leben. Das bist du, König. Das bist du. Deine Macht und deine Gewalt ist es, die bis ans Ende der Erde reicht. Aber dass der König einen heiligen Wächter gesehen hat, der vom Himmel herabfährt und der gesagt hat, haut diesen Baum ab, zerstört ihn, aber lasst den Wurzelstock noch drin. Bindet ihn mit eisernen, ehernen Ketten. Lasst ihn auf dem Felde im Gras liegen, unter dem Tau des Himmels, dass er nass wird und mit den Tieren dort zusammenlebt, bis das 7 Zeiten über ihn gegangen sind. Das bedeutet, König, und es ist ein Ratschluss des Höchsten über dich, dass man dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen wird. Und du musst mit den Tieren des Feldes bleiben. Man wird dir Gras zu fressen geben wie den Rindern. Du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und du wirst nass werden, bis 7 Zeiten über dich hingehen. Bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, dass der Wurzelstock in der Erde bleiben soll, übrig bleiben soll, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben. Sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Ja, da hat Gott ein Ziel. Gott will diesen Mann nicht zerschlagen. Gott will nicht einfach nur zeigen, dass er die Macht hat, zu tun, zu lassen, was er will. Er will, dass dieser Mann und die Lebenden erkennen, dass der Himmel die Gewalt hat. War das so schwierig? Ist das so fremd? Hat denn dieser Mann nicht schon vorher genug erkannt? Hatte er nicht in der Situation bei Schadrach, Meschech und Abednego gesagt, ja, es gibt keinen anderen Gott, der so rettet? Hatte er sich nicht schon eingesetzt für die Ehre dieses Gottes? Hatte er nicht seine Diener so reich beschenkt, befördert in seinem Reich? War das nicht genug? Nein, er hatte noch nicht wirklich erkannt. Weil er selber ganz persönlich da noch nicht drin vorkam. Daniel gibt ihm noch einen Rat. Sagt, du, die Sache ist ernst, guck, dass du dein Leben in Ordnung bringst, dass du gerecht lebst. Ja, deine Theologie ist schon gut, aber du musst dein Leben noch ein bisschen verändern. Tu Gutes, tu Gerechtigkeit, vielleicht hat Gott noch Gnade mit dir. Aber da scheint nicht viel passiert zu sein. Es vergehen 12 Monate, ein ganzes Jahr hat dieser Mann Zeit, nichts passiert. Ach, ein Glück ist ja vielleicht doch noch mal glimpflich an ihm vorbeigegangen. Und dann geht er auf dem Dach seines Hauses, seines Palastes spazieren, er sieht diese wunderbare Stadt, Babylon die Große. Und er hebt an und spricht, das ist das große Babylon. Ja, wahrlich eine große Stadt, eine wunderschöne Stadt, fantastische Bauwerke, Architektur vom Feinsten nach damaligen Wissen und Kenntnissen und Möglichkeiten, heute noch zu bewundern in den Museen der Welt. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt. Durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ja, er hatte diese Stadt erbauen lassen. Es war eine herrliche Stadt. Aber er hatte sie für sich gebaut in seiner Kraft. Und da, wo er am stärksten war, er war ein mächtiger König, er war ein toller Bauherr. Da, wo er am stärksten war, da war seine größte Schwäche. Denn da spielte der Gott des Himmels keine Rolle. Und während er noch spricht, während ihm die letzten Worte noch im Halse stecken, da kommt die Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich wird dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten sollen über dich hingehen. Bis du erkennst, dass der Höchste die Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Hatte Gott ihm nicht dieses Königreich gegeben? Hatte Gott ihn nicht so mächtig gegeben? Hatte Gott ihm nicht diesen Frieden im Land gegeben? Hatte Gott ihm nicht so viel Weisheit, Fähigkeiten geschenkt, all das zu machen? Doch. Und doch war es ihm nicht fähig, über sich selber hinauszusehen. Theoretisch ja, aber praktisch spielte in diesem Bereich Gott keine Rolle. Im gleichen Moment wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar. Er wurde verstoßen, er fraß Gras wie die Rinder, sein Leib lag unter dem Tau des Himmels, wurde nass, bis sein Haar wuchs, so groß wie Adlerfedern und seine Zähne wie Vogelklauen wurden. Ein Niedriger, auch äußerlich sichtbar, wie er da herumkriecht, Und der mächtige Mann, zu ihm das menschliche Herz nahm, wurde wie ein Tier. Und Gott lässt ihn und auch sein ganzes Volk, weil die Völker erkennen, wie das ist, wenn Gott seinen Odem zurückzieht, wenn Gott spricht und wenn Gott seine Herrschaft ausspielt. Nach dieser Zeit, nach diesen 7 Jahren, und Gott hatte sie bestimmt, das Reich lag in dieser Zeit in Verwaltung anderer, die das für Nebukadnezar machten. Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar, hier geht's wieder in die Ich-Form, da wird's ganz persönlich, da hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. War das was Besonderes? Ja. Gehörte er nicht zu einem Volk von Sterndeutern, Sternbeobachtern? Haben die nicht immer in den Himmel geguckt? Doch. Aber jetzt wurde es persönlich und er hob seine Augen zum Himmel. Mein Verstand kehrte wieder und ich, dickes Ich, ich lobte den Höchsten, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt. Hätte er alles vorher unterschreiben können. Sogar mit Strafandrohung, Gott ja nicht zu lästern. Aber es hatte sein Herz nicht berührt. Es war nie persönlich geworden. Es war immer etwas Äußeres. Großartige Erlebnisse, ja. Aber es war nie aus seinem Herzen. Und jetzt spricht er wieder vom Ich. Das war gut. Das war ganz wichtig. Ich lobe den Höchsten, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wird, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, mit den Mächtigen im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zurück. Meine Herrlichkeit, mein Glanz, meine Ehre, die Ehre meines Königreichs. Meine Räte, Mächtigen, suchten mich auf, setzten mich wieder ein. Meine Herrlichkeit wurde größer als je zuvor. Und dann sein Resümee von all dem, sein Fazit. Darum lobe, ehre, preise ich, Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit, seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Gott kann, er muss nicht, und er tut es nicht, um zu zerstören, sondern dass Menschen ein menschliches Herz finden. Was betet David, Psalm 73? Als er nur die Probleme und Schwierigkeiten sieht, als er seinen Blick nur auf die Ungerechtigkeit in dieser Welt richtet, als es mir wehe tat in meinem Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich wie ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Und dann hebt er seine Augen zu Gott im Himmel. Und was Ähnliches haben wir hier bei Nebukadnezar. Ganz persönlich ist es geworden. Und die Anbetung ist ein ganz zentraler Punkt. Und davon ist einer der ganz wichtigen Aspekte, die Gott hier deutlich macht. Und er macht das sogar für alle Völker sichtbar, die ja dieses Heroldschreiben vorgetragen bekommen. Die wussten, ja, das muss persönlich werden. Es ist nicht eine Sache des Wissens. Es ist nicht eine Sache, dass man öffentlich vielleicht was redet oder gut findet oder schlecht findet, sondern wenn du betest, sagt unser Herr, dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, er wird es dir vergelten. Und das ist die Botschaft, die eben auch für uns, selbst wenn wir eine lange Gemeindetradition haben, immer wieder eine Herausforderung ist. Das muss zwischen dem Vater und mir sein. Nur Gott weiß es. Und Gott holt ihn an seinem stärksten und gleichzeitig seinem schwächsten Punkt ab. Bei ihm ging es um die Herrschaft. Es ist bei jedem etwas anderes. Aber es muss zwischen meinem Gott und mir sein. Das Ich ist ein entscheidender Punkt. Und wenn der fehlt, dann ist man nah dran und doch am Ziel vorbei. Und Gott wollte mehr. Jetzt hatte ich mit dem Paul ausgemacht, euch den kompletten Daniel mal nahe zu bringen. Ich habe jetzt ein Drittel geschafft, 4 Kapitel. In den anderen Kapiteln geht es noch um 2 weitere Aspekte der Anbetung. Und dann geht es wieder darum, was Gott mit diesen Völkern machen wird. Und wie er sein Volk Israel wirklich am Ende zu dem Ziel bringt, das er sich gesteckt hat. Und wie er das ganz tiefe Problem dieses Volkes löst. Welchen Zeitplan er sich gesteckt hat, wie er das machen wird. Und dass Gott sehr wohl weiß, was er tut. Dass doch die entscheidenden Dinge nicht in der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren Welt ablaufen. Und das Dinge betrifft, die zwischen dem Einzelnen und Gott sind. Daniel darf sich am Ende beruhigen. Man sagt ihm, ja, pass mal auf, das ist eine zukünftige Zeit, wird noch nicht alles verstehen. Es ist wichtig, diese Dinge zu lehren, damit man einen groben Rahmen hat. Das hilft uns, uns zu orientieren in dieser schwierigen Welt. Aber jetzt geh du mal schlafen. Bis zu jenem letzten Tag, dann werde ich dich auferwecken zu deinem Erbteil. Amen.